die Jungs kannten den deutschen Basketball nicht und wie es hier auch gespielt wird, dass die Verteidigung auch sehr wichtig ist, dass wir physisch spielen, dass es nicht nur Offense ist, dass wir all auf dem gleichen Nenner sein müssen, auch in der Defense, wie wir das Pick-and-Roll verteidigen und alles. Es hat so ein bisschen gedauert, weil jeder kam von irgendwo anders. Der eine hat Italien, zweite Liga gespielt, der eine war auf dem College, zwei, drei Jungs waren auf dem College, der eine war in der G-League.
Das war Filip Stanic, den ihr da gerade gehört habt. Den werdet ihr auch später noch in unserem Podcast hören. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen bei Big Post Game, powered by Tipico Sportwetten. Und wir sind sehr froh, dass ihr mit dabei seid. Und ich bin auch sehr froh, dass du mit dabei bist. Grüße dich, Robert.
Starki, servus, grüß dich.
Ruppi ist heute verhindert und das ist kein Witz, weil der ist heute mit Will Christmas auf dem, Achtung, Weihnachtsmarkt.
Ja, wo auch sonst.
Das stimmt. Wir sollen aber liebe Grüße ausrichten und entsprechend hat der da Journalistisches zu tun und ist heute bei uns nicht im Podcast mit am Start, wird sich die Folge dann aber im Nachgang natürlich reinziehen, wie wir ihn kennen, um dann wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Was wir so vorhatten, Robert, und das ist ja einiges.
Ja, das ist einiges. Wir haben zwar ein Wochenende hinter uns, das gar nicht so super viel Basketball geliefert hat. Dennoch vier Spiele, die extrem wichtig waren. Es waren Do-or-Die-Spiele, nämlich die Viertelfinals im BBL-Pokal sind gespielt. Und da, glaube ich, müssen wir analysieren. Und wir dürfen auch vorausblicken, denn die Halbfinals sind aber jetzt auch schon ausgelost.
Ja, und wo das Top 4 stattfindet, das ist auch noch nicht fest. Da werden wir auch noch mal ein bisschen in die Mutmaßung reingehen, ohne da ganz genaue Infos zu haben. Aber das macht man natürlich manchmal auch ganz gerne, dass man dann da einfach so ein bisschen fachsimpelt, bisschen rumüberlegt, wo könnte das wann, wie, also wann ist klar, aber wie stattfinden und so weiter und so fort. Also, das ist unser Programm für euch heute. Wir steigen aber ein, Robert.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Denn wir wollen schon mal einen mini-kleinen Vorausblick auf den anstehenden BBL-Spieltag werfen. Wir haben uns da so ein paar Spiele zurechtgelegt, die wir nehmen könnten. Sowohl Würzburg gegen Bonn ist ein ganz attraktives Spiel zweier Mannschaften, die gerade richtig gut drauf sind. Aber auch Rostock gegen Braunschweig, ein Spiel von zwei Mannschaften, die gerade ja so lala drauf sind, würde ich mal sagen. Beides
möglich. Ja, das könnte richtungsweisend werden für eines der beiden Teams. Aber ich glaube, wir haben uns entschieden, Stucky, für das Spiel Würzburg gegen Bonn. Die Telekom Baskets müssen da den Rückschlag des Pokalauses gegen die Bayern vielleicht wettmachen, spielen ja unter der Woche bereits noch gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Aber wir werden auf die Telekom Baskets Bonn tippen und zwar mit einem Vorsprung von 3 Punkten. Dementsprechend haben wir uns entschieden, 5 Euro unseres Budgets auf einen Auswärtssieg der Telekom Baskets bei den Würzburg Baskets zu setzen.
Also mit Handicap 2,5 das Ganze ausgestattet. Ich glaube auch, dass die Bonner aktuell, ohne dass jetzt dieser Bayern-Sieg im Pokal, auf den wir gleich noch genauer eingehen werden, sie aus der Bahn werfen würde, dass die da gerade ziemlich gut drauf sind. Würzburg aber zu Hause natürlich auch jetzt nach dem Sieg gegen Vechta nicht zu unterschätzen. Die beste Defensivmannschaft der Liga. Es wird ein tougher Fight, deswegen Handicap 2,5 ist da, glaube ich, ganz gut angelegt, also auf die Bonner. So machen wir das beim Tipico-Tipp der Woche. Damit endet dann auch unser kleiner Werbeblock.
18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de.
Und damit wollen wir direkt auch schon reingehen in das Duell der Telekom Baskets Bonn gegen den FC Bayern Basketball. Endstand 78-86 aus Heimsicht. Bayern gelingt die Revanche, kann man so zusammenfassen, oder?
Ja, kann man so zusammenfassen. Die Bayern haben ja vor wenigen Wochen noch in Bonn nach Overtime verloren in der Bundesliga. Jetzt aber ein ganz, ganz seriöser, ein hochkonzentrierter Auftritt der Bayern, der auch gezeigt hat, wie wichtig ihnen dieses Spiel war. Nicht nur der Auftritt an sich in Bonn, sondern auch das Spiel schon zuvor in Piräus gegen Olympiakos, wo Pablo Laso unter anderem auf Serge Ibaka verzichtet hat, eben aus Gründen der Belastungssteuerung, um dann einen fitten Serge Ibaka für dieses Do-or-Die-Spiel gegen Bonn zu haben. Eigentlich allein diese Maßnahme zeigt, wie wichtig den Bayern dieses Spiel war, dass man auf keinen Fall den ersten Titel der Saison schon abgeben wollte.
Ja. Sind ja da auch Titelverteidiger im Pokal. Welchen Stellenwert würdest du sagen, hat dieser Pokal für die Bayern?
Ich glaube, einen hohen Stellenwert. Er ist einfach einer von zwei nationalen Titeln, den du gewinnen kannst in der Saison. Klar, der Pokal, es sind wenig Spiele, du kommst mit wenig Spielen zu einem Titel, aber das gilt für alle Mannschaften. Wir hören oft diese Argumentation, diejenige Mannschaft, die den Pokal gewinnt, sagt, natürlich, das ist ein riesiger Titel. Alle, die ihn nicht holen, sagen, na ja, gut, der Pokal sind ja nur ein paar Spiele. Was zählt, ist die Meisterschaft. Ich glaube, dass er für alle Teams eine erhebliche Bedeutung hat, weil er einfach der Pokal ist. Es ist der deutsche Pokalsieger und der da ausgespielt wird. Und das möchte sich jeder auf den Briefkopf schreiben.
Ich habe vor allem das Gefühl, dass der Pokal in den letzten Jahren an Stellenwert deutlich gewonnen hat, weil eben du nicht mehr dich als Ausrichter automatisch qualifizierst und die anderen drei müssen irgendwie einmal gewinnen, um dann dabei zu sein, sondern durch diese Vergrößerung, die wir jetzt zu diesem Jahr gesehen haben, die ja auch in den letzten Jahren schon so ein bisschen größer zumindest geworden ist, zu dem, was wir mal zwischendrin als Modus hatten. Dadurch ist der Stellenwert dieses Pokals natürlich auch deutlich gestiegen, oder? Also ist das nur mein Gefühl oder hast du das auch?
Nee, würde ich vollkommen so unterschreiben. Man merkt das. Die Spiele sind intensiv und sie waren in der ersten Pokalrunde, wo die Pro-A-Ligisten ja noch dabei waren, auch schon mega intensiv. Also da sind die Erstligisten nicht nur so durchmarschiert. Da gab es keine Blowouts. Das waren hart erkämpfte Siege teilweise. Man denke an Hamburg gegen Dresden zum Beispiel, wo ja die Hamburger nahe dran waren, aus dem Pokal zu fliegen. Also von daher, du brauchst diese Siege. Und wir sehen jetzt ja auch an den vier Teams, die im Top 4 übrig geblieben sind, das sind ausschließlich Top-Teams, vielleicht eine kleine Überraschung, da werden wir später noch dazu kommen, aber das zeigt schon die Qualität, die in diesem Wettbewerb eben drinsteckt. Ja.
Ich erinnere da immer sehr gerne an den Pokalsieg 2015 von den EWE Baskets Oldenburg, der ja bis heute im Briefkopf drinsteht, der sehr cool ist, aber das war eben so, dass sie da das Ganze innerhalb von zwei, ich glaube es waren sogar nur zwei Spiele, die sie überhaupt spielen mussten und dann sich Pokalsieger nennen konnten, durch diesen längeren Weg eben jetzt diese Steigerung auch des Wertes des Pokales. Und ich glaube auch, dass die Bayern aus der vergangenen Saison richtig was gelernt haben, diesen Pokal zu schätzen, weil es natürlich zum einen der erste mögliche Titel in einer Saison ist, auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch möglicherweise der einzige. Das ist schwierig, glaube ich, sich damit anzufreunden. Das wird sicherlich auch nicht direkt in den Köpfen der Bayern sein, die sagen, boah, Gott sei Dank haben wir jetzt mal einen Titel. Mal gucken, ob wir überhaupt noch einen gewinnen. Aber in der Nachbetracht muss man sagen, die vergangene Saison ohne diesen Pokaltitel wäre, glaube ich, noch verheerend, ist vielleicht das falsche Wort, aber noch tougher gewesen, die zu verdauen, als mit dem Pokaltitel, oder?
Auf jeden Fall. Der Pokaltitel, wenn du dir den im Februar sichern kannst, ist für jedes Team ein Boost fürs Selbstvertrauen. Du hast ein Erfolgserlebnis, das bringt dich nach vorne. Das ist an Wert nicht zu unterschätzen für jede Mannschaft. Du hast das im Rücken, du weißt, dass du Do-or-Die-Spieler gewinnen kannst und gehst dann mit diesem Rückenwind in die Playoffs. Unfassbar wertvoll, diese Erfahrung.
Und dann, gerade wenn man in einer Halle wie Bonn gewinnt, wo man dann davor noch verloren hat in der Liga, ein paar Wochen ist es her, als die Bayern da verloren haben, dann merkt man auch da nochmal die Wichtigkeit an. Du hast es schon gesagt, Ibaka nicht mit dabei gewesen in der Euroleague, aus eben den Gründen, ihn dann für dieses Do-or-Die-Spiel zu schonen. Und das war dann auch einer, der die Mannschaft mitgerissen hat, gepackt hat, nämlich genau an der Stelle, an der sie gegen die Bonner vor ein paar Wochen noch Probleme hatte, und zwar beim Rebound. Man sagt ja voll oft, Rebound ist keine Frage von Talent, ist auch keine Frage von Athletik übrigens. Ganz interessant, ich habe mal mit Chris Hengfelder gesprochen, der hat gesagt, so wenig Athletik wie ich habe, dürfte ich eigentlich gar keine Rebounds holen, aber dadurch, dass ich diesen Wille habe und dass ich verstehe, wie ich auch gegen athletischere Spieler den Rebound holen kann, hole ich dann doch relativ viele Rebounds. Chris Hengfelder war auch mit dabei in dieser Partie. Er hat es nicht geschafft gegen die Bayern, da zumindest für die ganze Mannschaft einen Akzent zu setzen, hat selbst ein tolles Spiel gemacht, aber der Rebound war der Knackpunkt am Schluss, wo es dann halt auch viel um Effort geht und nicht nur um Talent.
Ja, um Effort, aber die Bayern bringen da auch schon eine ganz erhebliche Portion Physis mit, also Serge Ibaka mit Devin Booker zusammen auf dem Feld. Das ist ein Duo, das im Rebounding, in der Physis, in der BBL seinesgleichen sucht. Es gibt nichts Gleichwertiges oder Besseres. Das ist, was die Physis angeht, das Nonplusultra, und die Bayern haben den Rebound dominiert. 18 Rebounds mehr geholt als die Bonner. Vor allem das Defensive war total sauber gehalten. Und dann auch mal, als die Bonner eben ihren offensiven Rhythmus im dritten Viertel lange Zeit verloren hatten, da haben sie weiter gut gereboundet und auf Basis dieses Reboundings dann auch ihre Offense weiter vorangetrieben und sich da auch einen 11-0-Lauf, glaube ich, war es, erspielt. Und das war dann vorentscheidend für den Sieg.
Ja. Wenn wir da auch nochmal in das Duell von vor ein paar Wochen reingucken, es war am 12.11., also ziemlich genau 4 Wochen her, da hat Bonn dieses Rebound-Duell ganz knapp mit 42 zu 41 gewonnen. Die Bayern jetzt das Rebound-Duell mit 44 zu 28 beherrscht, muss man schon sagen. Wenn du 16 Rebounds mehr holst, dir dadurch natürlich dann die zweiten Chancen auch generierst, dann ist das natürlich auch eine Diversifizierung in der Offensive, die dir nochmal eine neue Qualität dann letztendlich gibt, mit der du dann auch finishen kannst, dann hochprozentiger 14 Offensiv-Rebounds geben dir einfach die zweiten Chancen, die dir dann dazu verhelfen, auch die Easy-Buckets reinzumachen. Ich glaube, über eine Personalie bei den Bayern müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, Sylvain Francisco, der ein brutales Spiel abgeliefert hat.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung der Bayern. Der ist einfach unfassbar schnell. Man hat den Eindruck, wenn er in die Zone kommen möchte, dann kommt er in die Zone. Und wenn er da einen Layup haben will, dann bekommt er den, weil er einfach diesen Antritt hat. Er hat diese schnellen Richtungswechsel. Coach Koch, der das Spiel ja kommentiert hat, hat ihn verglichen von der Geschwindigkeit mit Dennis Schröder, der ja in der NBA schon zu den schnelleren Spielern gehört. Und auf diesem Level ist speedtechnisch zumindest auch Sylvain Francisco unterwegs. Und der setzt Akzente ins Bayern-Spiel, die sonst kein anderer Point Guard mitbringt. Bolmaro, der wieder dabei war, ist ein ganz anderer Typ. Nick Weiler-Babb auch, kommt mehr über die Struktur, die anderen beiden. Und Francisco ist so ein bisschen das freie Radikal in der Offensive, der auch manchmal ein bisschen zu wild ist, aber wenn er seine Energie kanalisiert, extrem wichtige Akzente setzen kann.
Ja. Wenn wir so auf die Bayern der letzten Wochen gucken, siehst du eine aufsteigende Tendenz?
Deutlich, deutlich. In der Euroleague stehen sie gut da. Ja, dieses Spiel in Piräus, ich will nicht sagen, sie haben es abgeschenkt, aber sie haben vielleicht nicht den größten Fokus darauf gelegt, diesen Auswärtssieg mitzuholen. Stehen sie dennoch bei einer fast ausgeglichenen Bilanz, haben unter der Woche zu Hause Mailand geschlagen, in einem ganz dramatischen Spiel. Und da findet sich jetzt schon einiges zusammen. Und das, obwohl mit Wladimir Lucic und Andy Obst immer noch zwei extrem wichtige Spieler ausfallen. Also dieses System von Pablo Laso scheint langsam zu fruchten, die Spieler scheinen es zu verinnerlichen. Man sieht in der Defense ganz neue Konzepte, man sieht bei den Bayern erstaunlich viel Zonenverteidigung, hat man unter Andrea Zincheri fast nie gesehen. Also es wird variabler und die Bayern haben schon eine gute Qualität.
Und die Beschränkung der Spielzeit auf einige wenigere Spieler ist vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass man versucht oder versucht her am Anfang noch viel auszuprobieren und sich so langsam auf einzelne Rotationen festspielt, obwohl die jetzt auch nicht so in Stein gemeißelt sind wie bei einem Tabellen 17., der nur 8 BBL-taugliche Spieler hat oder 9. Das ist einfach ein riesenbreiter Kader, da muss viel ausprobiert werden und dadurch, dass die Preseason recht kurz ist in der Euroleague oder als Euroleague-Team, muss man das dann im laufenden Wettbewerb machen, wo es dann auch viele Ups und Downs gibt. Also der FC Bayern da auf einem ganz guten Weg nach oben. Ihr hört's, Robert ist mal wieder in der Schule unterwegs. Halb so wild oder beziehungsweise umso besser, dass wir dich da wenigstens gekriegt haben für den Podcast heute. Lass uns noch kurz über die Telekom Baskets Bonn sprechen. Chris Sengfelder, 21 und 6 gemacht. Eher einer der Antreiber der eigenen Mannschaft. Wo hat's bei dir am Schluss oder aus deiner Sicht am Schluss bei den Bonnern gefehlt, dass es nicht zur Überraschung gereicht hat?
Ich fand das spielerisch gut, was die Bonner gemacht haben. Ich finde, gefehlt ist das falsche Wort. Es hat vielleicht ein bisschen an individueller Qualität gefehlt. Also Devin Booker hat extrem wichtige Würfe getroffen. Über Francisco haben wir gesprochen. Das sind halt Euroleague-Level-Spieler. Und individuell sind die Spieler der Telekom Baskets vielleicht ein Zacken drunter. Aber unterm Strich war das ein sehr, sehr guter Auftritt der Bonner. Sie haben sich nur 6 oder 7 Turnover geleistet, sind immer in Schlagdistanz geblieben. Sie waren auch im letzten Viertel noch 3-mal unter dieser ominösen 10-Punkte-Marke. Aber die Bayern hatten immer Antworten. Aber wenn sie es da vielleicht schaffen, nochmal näher ranzukommen, dann kippt vielleicht auch dieses Spiel. So muss ich sagen, echt ein guter Auftritt der Bonner. Diese Tendenz bei Bonn stimmt. Unter Coach Rule Morse, wir hatten ihn ja kürzlich bei uns hier im Podcast. Das geht in die richtige Richtung. Das ist ein Team, das auch im weiteren Verlauf in der Saison in der BBL wirklich für Aufsehen sorgen wird. Da bin ich mir relativ sicher.
Wenn ihr die Folge nochmal hören wollt, dann klickt euch sehr gerne nochmal rein. Es ist die vergangene Folge von uns. Können wir euch in den Shownotes auch nochmal verlinken. Da könnt ihr nochmal gerne reinhören. Das Interview von Rule Morse ist sehr hörenswert. Ich bin auch bei dir. Ich fand auch, die Bonner waren gut drauf. Das Einzige, was mir gefehlt hat, und das hat mich so ein bisschen gewundert, der Telekom Dome ist ja ein absoluter Hexenkessel. Wir durften das vergangene Saison während der Playoffs schon das ein oder andere Mal auch live mitverfolgen. Ich war dort in der Halle. Eine wirklich geile Halle, super geile Fans. In dem Spiel hat mir irgendwie so dieses letzte Platzen und damit die Mannschaft beeinflussen irgendwie gefehlt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu verwöhnt aus den letzten Wochen bei Partizan Belgrad in der Euroleague zuschauen. Aber das ist genau das, was ich meine, dass du das auf einem niedrigeren Level natürlich, aber hast, dass die Fans die Mannschaft nochmal so pushen, dass jeder das Gefühl hat, da geht noch was. Und das war irgendwie in dieser Schlussphase gegen die Bayern nicht mehr ganz so der Fall. Da habe ich oft gedacht, ja, die Bayern fahren das jetzt nach Hause. Und ich glaube, das haben viele Fans im Telekom Dome auch gedacht. Und deswegen war es nicht ganz so laut, wie man das sonst vielleicht gewohnt ist. Hat auch übrigens Coach Koch, du hast ihn schon angesprochen als Kommentator, auch kurz erwähnt. Ganz so laut, wie er es jetzt erwarten würde, ist es dann doch nicht.
Nee, der Funke ist nicht so richtig übergesprungen.
Genau.
So dieses letzte Kippen, das die Fans spüren. Ich glaube, der Glaube war schon da bei den Fans, aber dieses Spüren, oft spürst du das, während du ein Spiel verfolgst, da geht dir heute noch was oder es geht eben nichts mehr. Und es war so ein Spiel, also mir ging es vor dem Fernseher so, dass ich gedacht habe, da brennt nichts mehr
an. Ja, exakt, genau das. Sicht.
Das war so eine Aura, die da durch die Halle geschwebt ist. Da ist heute nichts drin für Bonn. Bayern hat immer die Antworten und so war es dann auch. Und ich glaube, das hat das Publikum auch unterbewusst gespürt. Und deswegen ist diese Stimmung vielleicht nicht so am Überkochen gewesen. Am Ende war es ja auch so. Die Bayern hatten die besseren Antworten und sind verdient ins Halbfinale eingezogen.
So ist es. So, dann Robert, lass uns weitermachen mit der Partie zwischen dem Centenix MBC und Alba Berlin. 70-85 da. Ebenfalls der Roadwin für Alba Berlin und ebenfalls die geglückte Revanche.
Ja, das war ja ein denkwürdiges Spiel vor wenigen Wochen in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, als der MBC mit, wie viel waren es, 30, 32, 33 Punkten Differenz gewann gegen Alba Berlin, das natürlich dezimiert war, aber das wollte man nicht auf sich sitzen lassen und hat das auch gleich zu Spielbeginn klargestellt, 29-9 im ersten Viertel, war eigentlich schon der Grundstein zum Sieg, auch wenn der MBC gut gefightet hat, nochmal zurückkam, zwischenzeitlich sogar bis auf 5 Punkte nochmal dran war. Also so souverän, wie das klingt, war es über weite Strecken danach gar nicht. Aber unterm Strich Alba Berlin die bessere Mannschaft. Was auch die individuelle Qualität angeht, da glaube ich, müssen wir auch noch darüber sprechen. Wir haben wichtige Spieler, die zurückgekehrt sind, aber auch somit verdient wie die Bayern im Halbfinale des Top 4.
Dann lass uns mal bei den Berlinern gleich bleiben. Du hast gesagt, es sind ein paar Spieler zurückgekommen. Das ist, glaube ich, so mit die allerwichtigste Nachricht überhaupt für die Berliner Fans, oder?
Ja, das ist Luis Olindi und das sind vor allem Matt Thomas und Sterling Brown. Das sind drei potenzielle Starter, die Alba Berlin jetzt lange Zeit gefehlt haben. Man hat das gemerkt, dass sie gefehlt haben. Vor allem was die Offensive auch angeht, Matt Thomas und Sterling Brown geben schon Shooting, sie geben vor allem auch Erfahrung in diesem jungen Team und das war extrem wichtig, dass die jetzt für dieses Duo-Dei-Spiel wieder da waren und das hat sich dann zusammen mit der Achse um Johannes Thiemann, den wir glaube ich auch noch explizit mal hervorheben müssen, extrem bewährt und somit war Alba Berlin auch in der Breite wieder deutlich konkurrenzfähiger als bei diesem Liga-Duell in Berlin und hat somit auch verdient das Ding gewonnen.
Auch wenn Luis Olindi nur 4:36 gespielt hat, 0 Punkte gemacht hat, ich glaube, das ist einfach ein anderes Wissen, was du innerhalb deiner Mannschaft hast, wenn du solche Spieler wieder zurück hast, oder? Also das ist nicht nur die Präsenz auf dem Feld, sondern das ist auch die Präsenz, dass du die Spieler überhaupt mit dabei hast.
Absolut. Ich glaube, das gibt jedem Mitspieler auch das Vertrauen und die Gewissheit, okay, wir haben hier noch einen Punch von der Bank, wenn es sein muss. Klar haben die Jungs lange nicht gespielt, wie jetzt ein Luis Olindi, aber die können, wenn es sein muss, eben reinkommen und das war extrem wichtig. Und wir haben es auch gesehen, die anderen, Matt Thomas, 17 Minuten auch nur gespielt, aber sofort mit 13 Punkten wieder zur Stelle gewesen. Das ist einfach so eine Facette des Spiels, die Alba in den letzten Wochen eben schon gefehlt hat.
Mhm. In den letzten Wochen immer mit dabei gewesen, immer die Hauptlast getragen. Johannes Thiemann. Erwische mich immer wieder bei dem Gedanken daran, dass ich mir immer denke, hoffentlich verletzt er sich nicht, weil die Last doch extrem hoch ist, auch durch die Weltmeisterschaft, das Selbstbewusstsein auch hoch. Es läuft absolut Sahne bei ihm, also ganz persönlich jetzt mal abgesehen vom Mannschaftserfolg, aber für ihn persönlich absolute Sahne. Und ich, wie gesagt, erwische mich immer wieder dabei, dass ich hoffe, bitte, bitte verletzt er sich nicht. Es macht viel zu viel Spaß, ihm zuzuschauen.
Ja, vor allem, er bringt mittlerweile wirklich das komplette Paket mit. Das Spiel gegen den MBC, jo, er war wieder Topscorer, fällt kaum auf, macht 17 Punkte in 24 Minuten. Aber er kommt ja eben aus einem Euroleague-Doppelspieltag und hat noch am Freitagabend gegen Anadolu Efes schlanke 31 Punkte in der Euroleague aufgelegt. Und das sind Aktionen, da ist alles dabei. Er trifft den Dreier, er kann einen Post-Up geben mit dem Rücken zum Korb, er kann den Gegner mit dem Gesicht zum Korb attackieren, er zieht vorbei. JT ist auch in der Euroleague von den allermeisten Forwards im 1:1 nicht zu halten. Und das ist eine unfassbare Entwicklung, die er gemacht hat. Und er trägt Alba Berlin auf seinen Schultern. Er ist der beste Spieler bei Alba Berlin. Und das ist ein deutscher Nationalspieler, ein Weltmeister. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und diese Form, die er seit Wochen hat, in dieser Konstanz, das sieht man wirklich ganz, ganz selten. Das ist ein Top-Forward in Europa.
Ja, und wenn ihr euch JT auch mal zum Genuss angucken wollt, dann achtet mal auf seine Footwork, weil die ist wirklich einzigartig aus meiner Sicht. Und du hast es angesprochen, die funktioniert im Post. Man hat das gegen Anadolu Efes zum Beispiel gesehen in den wichtigen Aktionen. Immer wieder der Ball zu ihm runter in Post. Er hat 1-gegen-1 gespielt. Und er tanzt ja da die Mitspieler quasi aus mit seinen Jab-Fakes, mit seinen angetäuschten Rollings oder dann doch den Rollings, die er geht. Auch dann, wenn er im Facing draußen den Ball bekommt, immer wieder diese Shot-Fakes, wo er dann im Passgang geht oder im Cross sogar. Also was er mit den Füßen macht, ist außergewöhnlich und das macht ihn, glaube ich, so stark. Natürlich mit der Rumpfstabilität, die er mitbringt und seinem weichen Händchen in der Kombination. Aber er ist jetzt keiner, der irgendwie einen Antritt hat wie Dennis Schröder oder so, durch seinen ersten Schritt glänzt, sondern einfach durch diese Technik, diese Fußtechnik. Und alle, die irgendwo in der U14, U12 noch feststecken, schnappt euch Videos von JT, schaut euch das an, guckt, was der mit seinen Füßen macht und dann merkt ihr, wie ihr damit Vorteile kreieren könnt, was das für ein Riesending ist. Und das hat gar nicht so viel mit dem Ball zu tun, dass du natürlich nicht irgendwie der komplette Körperklaus sein darfst mit dem Dribbling, ist auch klar. Aber das hat gar nicht so viel mit Ball eigentlich zu tun, sondern mit Spielverständnis und vor allem mit dem Setzen deiner Füße und der Stabilität dabei. Echt brutal zu sehen. Er ist so eines der Beispiele für mich in Europa, wo man sich wirklich was abgucken kann, auch als junger Spieler, diese Basics so viel besser zu machen als der Standard, dass du damit dann überzeugen kannst. Also JT seit Wochen in echt überragender Form, was total Spaß macht, auch zuzuschauen. Ansonsten, irgendwelche Beobachtungen von dir noch bei Alba Berlin?
Ja, JT auch als emotionaler Leader.
Stimmt,
im
ja.
Team, da hatten wir in der zweiten Halbzeit doch eine kleine Auseinandersetzung mit Jonathan Stowe, wo die beiden sich eine kleine Ringkampfeinlage geliefert haben. Sterling Brown war dann danach auch direkt zur Stelle, um hier mal vorstellig zu werden und dem Weißenfelser Spieler seine Meinung zu geigen. Hat dann, glaube ich, zu einer Spielunterbrechung von in Summe 7-8 Minuten geführt. Endete in 2 unsportlichen Fouls und einem technischen Foul, glaube ich. JT hat aber keins bekommen. Er war der Gefaulte. Aber auch da sieht man, er ist da an vorderster Front zur Stelle. Er ist der Führungsspieler bei Alba Berlin und diese Entwicklung ist echt so schön zu sehen.
Lass uns noch kurz den MBC anschneiden. Sicherlich der große Underdog in diesem Spiel, auch wenn er da in Berlin gewonnen hat. Ich glaube, die können da auch, wie die Telekom Baskets, wie wir das auch schon hatten, mit erhobenem Haupt rausgehen aus diesem Spiel, haben nochmal sich reingefightet. Du wirst gegen solche Top-Teams einfach schwierige Phasen haben, wie sie es im ersten Viertel erlebt haben. Haben die gut weggesteckt, sich reingefightet und am Schluss aber, ja, einfach nicht die nötige Qualität gehabt, um Alba Berlin schlagen zu können. Was aber nicht heißt, dass es nicht in der Liga jetzt doch positiv für den MBC weitergehen kann. Ich als MBC, wenn ich im Huddle gestanden wäre danach, als Führungsspieler hätte ich alle zusammengeholt und hätte gesagt, Jungs, wir haben hier richtig viel reingehauen. Wir haben Alba Berlin mal wieder geärgert, auch wenn es am Schluss nicht gereicht hat. Lass uns das positiv mitnehmen.
Ja, musst du. Du musst auch als MBC verstehen, du hast in diesem Spiel nur 24% von außen geworfen und bist dennoch lange in Schlagdistanz gewesen. Das ist ein positiver Aspekt, den du da rausziehen kannst. Wir erinnern uns, beim Gastspiel in Berlin haben sie, glaube ich, über 50% Dreier getroffen. Das war natürlich ein außergewöhnlicher Tag. Aber jetzt mit 15 Ballverlusten und nur 24% Dreierquote, gut, dass du dann gegen Alba Berlin verlierst, okay. Aber du hast dennoch dieses 20-Punkte-Defizit angenommen, hast dich nicht in deinem Schicksal ergeben, bist zurückgekommen und das sind alles positive Aspekte. Und ich gebe dir im Zuge vollkommen recht, es geht beim MBC auch tendenziell in die richtige Richtung. Die Entwicklung innerhalb der Mannschaft, die scheint zu stimmen.
Dann lass uns weitergehen zum größten Highlight, finde ich zumindest, was die Spannung anging in diesem Pokal. Raster Vechta gegen die Bamberg Baskets. Erst Vechta mit einem super Start, dann kommt Bamberg, rollt drüber, dann ist das Ding eigentlich schon vorbei. Ich glaube minus 17 vor dem letzten oder im letzten Viertel und dann kommt Vechta nochmal in Raster Vechta Manier zurück.
Ja, ein typisches Raster-Vechta-Heimspiel eigentlich. Dramatik, Spannung, Emotionen. Nur, dass am Ende nicht Raster-Vechta gewonnen hat. Das war die letzten Wochen und Monate immer anders herum. Diesmal sind es die Bamberg Baskets, die dann ein Pünktchen mehr erzielen und so ins Halbfinale einziehen. Hätte vielleicht nicht jeder damit gerechnet. Ich hätte auch die Rastana hier als Favorit gesehen. Aber Bamberg, auch die haben sich gefangen. Die hatten wir ja zu Saisonbeginn schon auch mehr im Tabellenkeller verordnet, aber auch dort finden sich die Rotationen. Zach Copeland als Scorer von der Bank, eminent wichtig. Trey Woodbury leitet den Spielaufbau wirklich gut mit EJ Ono und Philipp Stanic. Ein gutes Center-Duo, das sich sehr gut ergänzt. Beide bringen viel Physis mit. Also auch hier, glaube ich, geht's in die richtige Richtung und Bamberg jetzt als Underdog im Pokal-Halbfinale.
Ja. Wir sind noch ein bisschen früh dran, mit unserem Gast zu sprechen. Da bin ich ein bisschen früh ins Spiel reingegangen, Robert. Lass uns vielleicht die Raster Vechta noch mal kurz zurückstellen und das andere Spiel noch besprechen, bis wir dann Philipp Stanic bei uns live mit einbinden können. Den wollen wir dann natürlich auch so ein paar Fragen genau in diese Richtung stellen. Deshalb lass uns jetzt noch kurz drüber sprechen. Die eine Mannschaft, auch das, also die Vorzeichen für dieses Spiel vielleicht die spannendsten. Die eine Mannschaft seit, ich glaube, 17 oder 18 Spiele. Ich habe den Überblick verloren, muss ich ehrlich sagen. Ungeschlagen gewesen.
Die letzte Niederlage gab es auf jeden Fall am ersten Spieltag gegen Ratio Farm Ulm.
Eben, genau. Und Gegner Ulm, deutscher Meister. Am Schluss gewinnen die Ulmer das Ding. Hinten raus sogar etwas souveräner, als ich es vermutet hätte.
Ja, war ein hochklassiges Spiel. Gute Trefferquoten auf beiden Seiten. Man hat schon gesehen, weshalb beide Teams an der Tabellenspitze der Easy Credit BBL stehen.
Erster gegen Zweiter war es ja auch noch.
Natürlich. Erster gegen Zweiter, klar. Chemnitz wieder mit dieser kleinen, kompakten Rotation und dass Wesley van Beek und DeAndre Lansdowne und wie sie alle heißen, gut von außen werfen können, das haben wir mittlerweile gelernt. Das war auch in diesem Spiel der Fall. Aber die Ulmer haben so in der zweiten Halbzeit vor allem zu Beginn des dritten Viertels so einen Run gestartet. Ich glaube, es war viertelübergreifend, 15-16-0 Lauf. Der hat das Momentum auf ihre Seite gezogen. Da sind wir wieder beim Thema auch Halle. Die Messe Chemnitz ein bisschen so aus dem Spiel genommen. Die ist ja auch dafür bekannt, dass da gerne mal die Decke wegfliegt in Chemnitz. Auch das ist den Ulmern gelungen, ähnlich wie den Bayern in Bonn.
16-0 Lauf war es übrigens.
16-0 Lauf war es, ja. Und so haben sie es dann geschafft, das Spiel, was wirklich nicht einfach ist, auswärts in Chemnitz zu spielen, für sich zu entscheiden. Und ja, sie machen das Top 4 zu einem wirklich extrem hochkarätig besetzten.
Ja, also man kann schon fast sagen, zu einem hochkarätigst besetzten, zwei Euroleague-Teams plus ein Eurocup-Team, das deutscher Meister geworden ist, plus eben Bamberg, die wir gleich auch nochmal genauer thematisieren werden. Bei den Ulmern mal wieder die Breite und die Spitze, oder?
Das ist eine gute Zusammenfassung.
Sehr allgemein gefasst, irgendwie hört sich das an, aber in dem Fall trifft es, glaube ich, wirklich zu.
Sie sind in der Breite gut und in der Spitze gut, ja. Juan Núñez hat bewiesen, dass er ein Führungsspieler ist, nicht nur sein kann, sondern ist. Er hat diesen Run initiiert und die üblichen Verdächtigen, also ein Trevion Williams, der sich 16 Rebounds holt, 5 Assists verteilt für den Center, wieder exzellente Zahlen, auch zweistellig scored. Jorginho mit einem super Anspiel hinter dem Rücken, mal unter dem Korb. Also da ist auch so das zaubernde Element im Ulmer Spiel vorhanden. Also da ist viel Spielfreude da, da wird der Ball geteilt. Also das System von Anton Gavel wird von diesem Team wirklich exzellent umgesetzt. Und ja, das ist wieder ein Kandidat für einen tiefen Playoff-Run, auch wenn wir jetzt noch im
tiefen Pokal-Run
Dezember auch. Und auch einen tiefen Pokalrun, klar. Das werden wir nachher thematisieren, wenn wir auf das Top 4 vorausblicken. Wir haben jetzt 4 Teams, aber wir haben halt auch erst Mitte Dezember. Da ist noch 8 Wochen hin oder 9 Wochen bis zum Top 4. Da kann noch so viel passieren, um da eine Vorhersage zu treffen. Aber die Teams, die vertreten sind, die machen schon Bock.
Ja, und vor allem finde ich bei den Ulmern, das ist krass in dieser Saison. Die können wirklich mit den absoluten Top-Teams mithalten, die auch vom Platz fegen. Das sieht man auch im Eurocup immer wieder. Aber wenn die es nicht schaffen, an ihr Level der höchsten Spannung ranzukommen innerhalb der Mannschaft, dann kriegst du halt auch manchmal richtig böse immer eine auf den Senkel. Und das ist, spricht für mich für ein Team, das sehr jung ist, dass du diese Hochs und Tiefs, dass die noch zu weit voneinander entfernt sind. Also, dass du zu Hause gegen Ludwigsburg verlieren kannst in einem Derby, okay. Dass du so gegen Ludwigsburg in einem Derby verlierst, ist nicht okay. Genauso diese Niederlage gegen Rostock, wo du dir über 100 Punkte zu Hause frisst von Rostock. Also, no offense gegen Rostock, aber als Ulm, als deutscher Meister, sollte dir das eigentlich nicht passieren. Das so zwei Beispiele, wo du dir dann aber mal so richtig eine fängst. Und dann aber natürlich wieder solche Spiele, auch jetzt gegen Chemnitz, die seit 17, 18 Spielen durchgehend gewonnen haben, die auf einer Erfolgswelle surfen, daheim in der Messe Chemnitz, do or die, besser geht's ja nicht. Und die packst du dann relativ souverän, also für so einen Gegner relativ souverän, du hast jetzt nicht mit dem Game-Winner gewonnen, in die Schachtel und sagst, gut, das war das Pokal-Viertelfinale und wir gehen ins Halbfinale. Das finde ich schon immer wieder beeindruckend.
Ja, das ist, glaube ich, dieser Prozess, den die Mannschaft durchmacht und auch durchmachen muss. Das ist ein Reifungsprozess. Es sind immer noch extrem viele junge Spieler, die da auch Verantwortung tragen. Juan Núñez ist ein junger Spieler. Das wird oft vergessen, weil er jetzt schon das zweite Jahr in Ulm ist, davor schon in Spanien gespielt hat, bei der WM groß aufgespielt hat. Aber das ist ein junger Kerl. Und der muss auch diese Spiele spielen, er muss die Erfahrungen machen und das tut er. Und ich glaube, die Ulmer, wir haben es in der vergangenen Saison gesehen, welche Entwicklung die hin zu den Playoffs genommen haben, was dann kulminiert ist in dieser deutschen Meisterschaft. Und ich sehe sie auch in dieser Saison wieder auf einem exzellenten Weg, weil die Rollenverteilung passt und die Qualität der Spieler passt sowieso.
Ja, Qualität der Spieler ist ein sehr gutes Stichwort. Da haben wir mit Karim Jallo mal wieder so ein gutes Beispiel. Der in dem Spiel unterdurchschnittlich schlecht trifft, also einen Tag erwischt, der einfach irgendwie nicht seiner zu sein scheint, mit 2 von 10 aus dem Feld, keine gute Quote abliefert, irgendwie seine 8 Punkte zusammenbastelt über 3 Freiwürfe, 1 Dreier und 2 Zweier. Am Schluss aber der Spieler ist, der das beste Plus-Minus-Rating auf dem ganzen Feld hat. Das ist ein Wert, der hat auch ein paar, eine etwas Grundrauschen drumherum, aber spricht trotzdem für Karim Jallo, dass er trotz offensiv nicht optimaler Leistung, scheinbar trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Mannschaft sein kann. Von dem kriegst du alles. Mal kriegst du 33 von ihm, die er dir reinschmeißt mit irgendwie 9 Dreiern, die er wirft. Und mal kriegst du so einen Tag, wo er vielleicht dann nicht so gut trifft, aber dafür trotzdem so einen Impact hat, dass er das beste Plus-Minus-Rating am Schluss dieses Spiels hat.
Naja, er ist ein Glue-Guy. Wenn er auf dem Feld ist, passiert als Team etwas Gutes. Und ich glaube, das kann man aus diesem Plus-Minus-Rating schon rausziehen. Und das spricht ja für sich. Du sagst es, er hatte keinen guten Tag. Er hat 2 von 10 geworfen. Und dennoch passieren in diesen 19,5 Minuten, in denen er auf dem Feld steht, 11 Ulmer Punkte mehr als Chemnitzer Punkte. Trotz dieser 8 Fehlwürfe von Karim Jallo selbst. Das heißt, der Rest des Teams muss in dieser Zeit gut funktioniert haben. Und das ist offensichtlich, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das, glaube ich, sieht man auch in diesem Plus-Minus-Wert von Karim Jallo.
Die Niners Chemnitz mal wieder mit einer klassischen 8er-Rotation unterwegs. Genau 8 Spieler. Mehr gibt's nicht. die nur eine Sekunde gesehen haben in diesem Kader. Wir hatten das besprochen, zu Saisonbeginn sicherlich sehr gut, so einen kleinen Kader zu haben, weil er schnell zueinander findet, weil die Spieler sehr viel Zeit miteinander auf dem Spielfeld verbringen. Hinten raus könnte das möglicherweise zumindest noch zum Stolperstein werden. Vielleicht ist da die Tendenz aber auch einfach eine andere bei den Chemnitzern, das müssen wir abwarten. Insgesamt aber wieder mal eine sehr kompakte Leistung einfach von den Jungs, die auf dem Spielfeld standen, angeführt von Kevin Yebo, der mal wieder 23 und 6 droppt.
Ja, das ist eine homogene Mannschaft. Jonas Richter hat gefehlt. Der würde dann die Rotation definitiv nochmal um einen Spot erweitern und dann hast du eine 9er-Rotation und mit einer 9er-Rotation, glaube ich, kommst du gut zurecht. Also das ist, glaube ich, das, worauf auch die Chemnitzer gebaut haben, darf ihre 6 Imports stark auszuwählen.
Dürfte halt
und dann eben Yebo, Richter, Lockhart dazu. Das ist eine solide Formation für ein gutes Playoff-Team.
Bin ich voll bei dir. Ich finde, man darf halt erstens nicht den Faktor in Anführungsstrichen Doppelbelastung mit dem FIBA Europe Cup hinten runterfallen lassen. Das sind zwar nicht viele Spiele, aber es sind dann doch welche. Wenn du ein paar Runden überstehst, kommen da schon 10, 15 Spiele zustande, die du extra oben drauf gehst. Und man darf für mich das Thema Verletzungen nicht ausklammern. Hätten die jetzt mal angenommen, das Verletzungspech, das Oldenburg gerade verfolgt, dann würden die, glaube ich, mit der NBBL dort spielen. Das ist, glaube ich, so das Thema, dass die Risikofaktoren sich dadurch erhöhen, wenn du nicht mit so einer ganz tiefen Rotation spielst.
Ja, vor allem, wenn die Verletzungen deutsche Spieler treffen. Das hatten wir mit Dominik Lockhart. Das tut natürlich doppelt weh, weil die deutsche Rotation ist in Chemnitz immer noch klein. Da führt kein Weg daran vorbei. Auf den Importpositionen haben sie jetzt mittlerweile durch Nachverpflichtungen Möglichkeiten zu rotieren, auch eine Verletzung mal abzufangen, dennoch mit 6 guten Imports anzutreten. Kasaka Jamikin war beispielsweise auch nicht dabei. Der hat ja auch schon bewiesen, welche Qualität er hat. Also das, glaube ich, können sie abpuffern mit Kevin Yebo, Jonas Richter und Dominik Lockhart. Da sollte natürlich im Laufe der Saison nichts mehr passieren.
Ja, das ist auf jeden Fall eines der wichtigen Themen bei den Niners Chemnitz, wo wir immer so ein bisschen drauf schauen müssen. Allgemein Wahnsinnssaison und ich hoffe da auch da immer, weil mir solche Mannschaften extrem gefallen, die dann so gut zusammenspielen, die so gut zusammen funktionieren, dass sich da nicht die entscheidenden Spieler dann verletzen. Man hatte das zuhauf in der Vergangenheit gesehen, gerade zum Ende der Saison hin, bei Göttingen, die dann nicht in die Playoffs gekommen sind, bei den Hakro Merlins Kreisheim, wo die durch TJ Shorts dann durch diese Verletzung zum Schluss dann nochmal richtig in Trouble gekommen sind und so weiter und so fort. Und solche Verletzungen sind natürlich immer bitter, wobei es auch egal ist, wenn du einen 18er-Kader hast und dein Superstar verletzt sich, tut es dir genauso weh, wie wenn du nur einen 8er-Kader hast. Okay, das also Ratio vom Ulm, die sich qualifizieren gegen die Niners Chemnitz. Und dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich rüber zu Vechta gegen Bamberg. So, bei uns ist jetzt Philipp Stanic, der Center von den Bamberg Baskets, der im Pokaltop vorsteht. Wie hört sich das an, Philipp?
Hört sich sehr gut an. Ich glaube, es hat keiner von uns erwartet am Anfang. Wir haben natürlich an uns geglaubt. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Liest sich schön, dass wir dann in Top 4 sind.
Wie war die lange Heimfahrt von Vechta nach Bamberg? Habt ihr ein bisschen gefeiert?
Ja, ein bisschen waren wir auch kaputt, aber ist auf jeden Fall viel besser, wenn man gewinnt, ne? So eine lange Einfahrt, wenn man eine Niederlage hatte, wie im ersten Saisonspiel, ist schon nicht so schön.
Ja, wir hatten es im Vorgespräch. Es ist ja nicht so einfach, in Vechta zu gewinnen. Das haben die letzten Jahre nicht so viele Teams geschafft. Ihr musstet es am ersten Spieltag auch erfahren, wie es dort ist, zu verlieren. Was macht es so schwierig, gegen dieses Team zu spielen?
Also, Die Halle ist klein, aber voll und sowas von laut. Und wenn sie in Lauf kommen, ist es, also man fühlt sich wie überrollt. Man hat ja auch gesehen, bei den anderen Teams, die tun sich alle schwer im Vechta. Bei den Auswärtsspielen geht's noch, aber Heimspiele sind sie bis jetzt, haben sie, glaube ich, eine sehr gute Bilanz. Ist sehr schwer zu spielen und natürlich spielen ja auch einen guten Basketball. Die Halle und die Fans machen es auch schon ein bisschen was aus.
Ja, ihr lagt nach dem ersten Viertel hinten, habt dann geschafft, in euren Lauf reinzukommen. Was habt ihr konkret verändert in diesem fortlaufenden Spiel? Dann habt ihr taktisch was gemacht? Seid ihr mit dem Kopf reingekommen in diese Hallenatmosphäre? Woran lag's?
Ja, der Anfang war schwer. Dann dachten wir, okay, es wird schwer heute, nicht, dass sie wieder überrollt werden wie letztes Mal, dass die Fans noch ins Laufen kommen. Aber nee, wir sind dann aggressiver gewesen in der Verteidigung, haben alle fünf aggressiv Defense gespielt, waren da und das ist auch Kopfsache. Und wenn du dann als Team, wenn alle auf dem gleichen Nenner sind, dann läuft's halt und dann brauchen wir ein paar Stops und dann geht's vorne auch rein.
Vorne geht's rein, du sagst es, Zach Copeland, der hat das wörtlich genommen. 0 Punkte im ersten Viertel und dann richtig eskaliert. Ihm scheint's zu liegen, dass er immer von der Bank kommt und dann das Spiel an sich reißen kann, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall einer. Also wenn der auch im dritten oder vierten Viertel bei 0 oder 5 Punkten ist, das heißt nichts. Also der kann heiß laufen und dann sind es mal 5, 6 Dreier in Folge und auf jeden Fall ist es eine Waffe für uns.
Ja, ist er einer, der noch nicht in der BBL davor gespielt habt und ihr hattet so ein bisschen Schwierigkeiten in die Saison reinzufinden. Ihr hattet sowieso nicht ganz so viele Spieler, die davor BBL-Erfahrung hatten. Du, Carsten, Patrick Heckmann und dann wird es aber auch schon richtig dünn. Wie habt ihr drei das irgendwie hinbekommen, die Jungs BBL-fähig zu machen? Ist das viel Kommunikation im Training? Ist das mal hart hinlangen? Ist das mal zusammen essen gehen? Wie habt ihr das gemacht?
Von allem etwas, aber in der Preseason waren Heckmann und Carsten nicht so wirklich im Training integriert. Die waren verletzungsbedingt, halt Carsten im Rücken und Heckmann hatte was im Knie. Wir haben klar ein paar Teambuilding-Sachen gemacht. Die Jungs wussten wahrscheinlich, oder wir ja, wussten es nicht, dass BBL schon so eine physische Liga ist, würde man schon sagen. Haben wir auch gespürt in den ersten 1, 2 Spielen. Auf jeden Fall haben wir eine deutliche Niederlage bekommen. Ja, ich glaube, die raffen es langsam und sind da und sehen, was deutscher Basketball ist hier in der Bundesliga.
Ihr seid ja als Team jetzt auf einem ganz guten Weg, 3 der letzten 4 Spiele gewonnen und vor allem auch knappe Spiele gewonnen. Was ist der Unterschied, dass ihr jetzt diese Spiele gewinnt im Vergleich zu Beginn der Saison? Ich meine, Fechter hatte auch nochmal einen 23-1 Run in der zweiten Halbzeit. Das hätte er ja auch nochmal kippen können.
Oh ja, das hätte er auf jeden Fall kippen können und Gott sei Dank war es dann auf unserer Seite, aber ja, ich denke, am Anfang war es einfach, die Jungs kannten den deutschen Basketball nicht und wie es hier auch gespielt wird, dass die Verteidigung auch sehr wichtig ist, dass wir physisch spielen, dass es nicht nur Offense ist, dass wir alle auf dem gleichen Nenner sein müssen, auch in der Defense, wie wir das Pick-and-Roll verteidigen und alles. Es hat so ein bisschen gedauert, weil jeder kam von irgendwo anders. Der eine hat Italien, zweite Liga gespielt, der eine war auf dem College, 2, 3 Jungs waren auf dem College, der eine war in der G-League. Von überall sind die Leute gekommen und die kennen den Basketball hier nicht und es dauert halt ein bisschen. Und dann in der Preseason haben wir auch nicht wirklich gegen BBL-Teams gespielt. Wir waren im Ausland. Da war jetzt nichts dabei, wo wir sagen, okay, das ist jetzt sowas, auf was wir uns einstellen können. Mhm. Deswegen, ja.
Wie siehst du deine Rolle in dieser Mannschaft, gerade auch in Führungsfragen?
Ich denke, Coach vertraut mir da schon sehr. Ich verstehe das Spiel. Ja, er gibt mir viel Spielzeit. Er sieht's halt, wenn er mich braucht, bin ich da. Ich beruhig das Spiel ein bisschen, meiner Meinung nach, dass wir jetzt nicht hektisch werden, auch wenn wir jetzt ein paar Körbe kassieren, wenn wir Punkte kassieren, dass wir einfach unser Spiel weiterspielen müssen. Ich glaube, ich kann dem Team schon gut helfen.
Jetzt haben wir die Pokalauslosung fürs Halbfinale ja auch schon gesehen. Ihr habt jetzt kein einfaches Los bekommen, wobei einfach bei allen Teams, die dabei sind, wahrscheinlich relativ ist. Dennoch, es geht gegen die Bayern. Wie siehst du eure Chancen? Wie siehst du dieses Halbfinalduell?
Ich glaube, gegen jedes Team wären wir das Underdog gewesen. Das Underdog-Team. Aber Pokal ist nur ein Spiel und der eine braucht einen schlechten Tag, der andere braucht einen guten Tag, also das Team. Klar sind unsere Chancen nicht so gut, aber wir glauben dran. Und ich meine, Bayern ist jetzt auch nicht unschlagbar. Es gab schon einige Teams, die sie geschlagen haben. Braucht einen guten Tag. Wir hoffen es darauf.
Siehst du noch irgendwie andere Möglichkeiten, wenn man besonders hart gegen sie spielt oder so zum Beispiel?
Also, Bayern ist schon wirklich einer der besten, auch vom Kader her, die Qualitäten, die sie haben, die Spieler, die sie haben, das ist wirklich unglaublich. Und bis dahin, wer weiß, haben die vielleicht noch einen kompletten Kader, werden alle fit bis dahin. Es ist schwierig zu sagen, wie wir jetzt gegen die spielen müssen, aber müssen Defense ist eigentlich Hauptsache, ne? Und dann vorne, wenn es läuft, dann läuft's, dann fallen die Dinger, aber wir müssen verteidigen, wir dürfen uns nicht überlaufen lassen.
Aber so ein direktes Duell gegen Serge Ibaka, nicht so verkehrt, oder?
Ja, nicht so verkehrt, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Also ich habe ihn nur im Fernseher gesehen. Es wird was, ja, wird schon cool.
Ja, das glaube ich. Hast du Vorlieben, wo es stattfinden soll? Spielst du am liebsten in Bamberg? Sollte es aus deiner Sicht in Bamberg sein? Würdest du gerne eine lange Fahrt vermeiden nach Berlin oder so? Hast du da irgendwelche Vorlieben?
Also auf jeden Fall würde ich mich, glaube ich, freuen, wenn es in Bamberg ist. Das wäre natürlich ein Pluspunkt für uns. Aber wenn es nicht so ist, dann würde ich schon Berlin sagen, weil ich komme aus Berlin und es wäre schon cool, da zu spielen.
Mal wieder in der
Wobei,
alten Heimat.
Ich weiß nicht. Ja, genau, aber ich weiß nicht. Ich glaube, in Berlin war es vor 2 Jahren. München war es auch schon mal und letztes Jahr war ja Ulm deutscher Meister. Vielleicht haben die gute Karten.
Ja. Schauen wir mal. Schauen wir uns mal an. Ja, gut. Philipp, dann vielen Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Und dann hören wir uns bestimmt ganz bald wieder. Wir drücken natürlich die Daumen fürs Pokal Top 4. Sehen wir uns vielleicht vor Ort dann.
Vielen Dank. Danke euch.
Bis dann.
Mach's gut.
Bis dann.
Mach's gut. Ciao, ciao. So, das also Philipp Stanic zur Partie Rastafechter gegen die Bamberg Baskets. Ich glaube, das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn man irgendwo in der Oberliga ein wichtiges Spiel gewonnen hat, wo man sich dann noch ein paar Kolben zischen kann nach dem Spiel. Da muss man dann gucken, glaube ich, dass man die Beine hochlegt und irgendwie wieder fit wird in Richtung BBL dann. Lass uns rübergehen zur Starting Five des Spieltags, oder?
Die Big Starting Five.
Ja, des Viertelfinals quasi. Es war ja kein ganzer Spieltag. Das heißt, wir haben ja nur 4 Spiele in der Stichprobe. Dementsprechend war die Auswahl klein, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute 5 gefunden für die Starting 5. Auf der 1, wir haben ihn diskutiert, Sylvain Francisco von den Bayern, 22 Punkte aufgelegt, 5 Assists verteilt. Ja, bester Guard der Bayern beim Auswärtssieg in Bonn. Dann haben wir Zach Copeland. Philipp hat ihn gerade angesprochen. Der kann immer heiß laufen und er ist heiß gelaufen gegen Rastafechter. 33 Punkte aufgelegt. Ja, Schlüsselspieler, würde ich sagen, für Bamberg. Dann haben wir LJ Figueroa. Den haben wir bei den Ulmern ein bisschen außen vor gelassen. War nämlich Topscorer und auf effektivster Spieler. Hat 5 von 6 von außen reingeworfen. 19 Punkte, eine 27er Effektivität aufgelegt. Er ist unser Starter auf der 3. JT. Über ihn brauchen wir keine Worte zu verlieren. Er ist der Starter auf der 4 und auf der 5 Trevion Williams. 10, 16 und 5 für Ratio vom Ulm aufgelegt in Chemnitz. Ein würdiger Vertreter für den Center.
Also, dann haben wir Francisco, Copeland, Figueroa, Thiemann und Williams. Wunderbar, das ist unsere Starting 5 des Viertelfinals. Und heute haben wir nur ein relativ kurzes Big Spotlight für euch.
Das Big Spotlight.
Also, Big Spotlight, das wir für euch am Start haben, ist heute die Vergabe des Top 4. Robert, mal grundsätzlich, es ist ja immer wieder mal im Gespräch gewesen, dass dieses Top 4 an einem neutralen Ort stattfinden soll, so wie ein bisschen wie im Fußball DFB-Pokalfinale immer in Berlin ist, also das an einem neutralen Ort, den es immer geben soll. Aber diese Entscheidung wurde schon mehrfach vertagt, dass das so kommen soll. Es findet bei einem der Teilnehmer statt.
Ja, das hat Dr. Stefan Holz bei der Auslosung auch direkt so verkündet. Es wird bei einem der Teilnehmer stattfinden.
Stand übrigens auch schon bei uns im Big Sonderheft in der Vorschau, in der Saisonvorschau. Da hat er das auch schon kundgetan.
Ja, ich glaube, man ist sich noch nicht ganz so sicher, wohin das gehen soll, dieser neutrale Ort. Nimmst du Köln, nimmst du die Lanxess Arena, bringst du die wirklich voll? Hängt wahrscheinlich von den Teams ab, die sich qualifizieren, aber das darauf zu reduzieren und festzumachen, ist wahrscheinlich schwierig. Gehst du in den Standort, der vielleicht kein Basketballteam hat oder kein Erstligateam hat? Gut, das hat Köln auch nicht, aber dafür eine große Halle, die schon groß ist, nicht ganz so groß wie die Lanxess Arena. Auch das ist schwer. Nimmst du eine BBL-Halle, hast du immer das Argument, naja, Team A hat dann andauernd den Heimvorteil, wenn es sich denn qualifiziert. Ist eine ganz schwierige Frage und so werden wir jetzt diskutieren müssen, ob Berlin, ob Ulm, ob Bamberg oder ob München der Ausrichter sein wird Mitte Februar.
Genau, verkündet werden soll es vor Weihnachten, so hieß es zumindest dann von Dr. Stefan Holz, vom Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga, bei der Verlosung. Also wir sollten da relativ früh Bescheid wissen, relativ früh in Anführungsstrichen, denn es ist ja dann schon im Februar. Aber so ein paar Wochen zumindest davor ist natürlich ein Riesenaufwand, das Ganze auszurichten. Ist, glaube ich, auch ein Kostenfaktor für die Teams. Das finde ich auch relativ spannend in dem Zusammenhang, dass es eigentlich zumindest mal so wirkt, ohne jetzt da genau die Zahlen zu kennen, dass es etwas kostet und nicht, dass man daran so richtig viel verdienen kann, oder?
Ja, dem scheint so zu sein, dass man da schon finanziell ein gewisses Polster braucht. Und das ist halt die Frage, welches der Teams kann und will das aufbringen? Kann Bamberg das? Ich finde Bamberg einen extrem charmanten Standort für dieses Top 4, weil du eben die zwei Leuchttürme hast, München, Berlin. Du hast den deutschen Meister Ulm, du hast Bamberg, das Spitzenteam der jüngeren Vergangenheit, nenne ich es mal so, mit einer schon massiven Fanbase, mit einer Basketball-verrückten Stadt. Wenn du da die Fanlager zusammenbringst, glaube ich, ist das auch für das Allround-Feeling her, wäre das extrem cool. Du hättest eine hohe Kneipendichte in der Stadt, eine kompakte Altstadt, wo du einfach dieses Wochenende zelebrieren kannst, auch da auf der Fanebene. Drauf an. Ja, ich glaube schon, dass das richtig ist.
Die Kneipendichte.
Ich glaube, dass das ein Fakt ist, Stacki. Es klingt witzig, aber ich glaube, dass wirklich, das wirst du in Berlin und München nicht so
das
erreichen,
stimmt.
Dass eine
absolut.
Ganze Stadt im Basketballfieber ist. Und nein, das könntest du in Bamberg oder Ulm eben haben. Das würde
absolut.
Schon dafür sprechen.
Du brauchst natürlich die Kapazitäten, die Hotelkapazitäten erstmal, weil dann da vier Teams samt kompletten Stab anreisen. Das sind mal gut 150 Leute plus Schiedsrichter und Journalisten und weiß ich nicht wer alles. Also dafür bräuchtest du die Kapazitäten, ob die natürlich dann innerhalb von 6 Wochen oder 6, 7 Wochen da so aufgebaut werden können oder überhaupt noch zur Verfügung stehen, wenn da irgendeine Messe in der Stadt ist oder was. Dann hast du da natürlich größere Schwierigkeiten. Aber ich bin auch für eher die kleineren Städte. In Berlin ist es schwierig, das Ganze dann breit zu fahren. Abgesehen davon ist die Mercedes-Benz Arena zu diesem Zeitpunkt belegt. Jetzt schon klar, solche großen Hallen planen ein bisschen weiter voraus wie 6 Wochen. Also da würde überhaupt nur die Max-Schmeling-Halle funktionieren. Fände ich, muss ich sagen, nicht ganz so cool. Ich finde die Schmelinghalle insgesamt ganz cool, aber das Zeichen, das dadurch gesendet werden würde, finde ich dem BBL-Pokal, einem der Premium-Wettbewerbe des Basketballs in Deutschland, nicht gerecht. Weil man sagt, wir müssen dann da in die Zweithalle irgendwie mal rüberrutschen, weil die Mercedes-Benz-Arena nicht frei ist. Wäre irgendwie nicht mein Verständnis von der Wertigkeit dieses Wettbewerbes. Von daher wäre ich bei dir auch bei Ulm oder Bamberg. München war es erst. Da gibt es auch die Kapazitäten. Das ist eine große Stadt. Ich weiß gar nicht, ob der BMW Park, heißt er jetzt, ne? Ob der frei wäre?
Der ist immer frei.
Der ist immer frei für den FC Bayern.
Aber ich glaube, die Bayern bekommen ja in der kommenden Saison eine neue Halle, den SAP Garden. Und ich denke, dass man dann in diesem neuen Setting schon
eher das
auch
forcieren würde.
Forcieren würde, genau.
Was
natürlich wäre der Mann wahrscheinlich nicht abgeneigt, auch jetzt den Aussicht dazu geben. Könnte mir aber vorstellen, Philipp hat es ja im Interview angedeutet, Ulm als deutscher Meister.
Ja.
Könnte schon gute Karten haben.
Weiß ich nicht. Vielfach zu deutender Post von Thomas Stoll, dem Geschäftsführer der Ulmer, war Top 4, wir treffen mal wieder auf Alba Berlin. Berlin, wir fahren nach. Punkt, Punkt, Punkt. Das spricht für mich schon mal, dass man irgendwo hinfährt und nicht nach Ulm. Hat dann drunter auch nochmal kommentiert, dass man keine Dinge macht, in denen man draufzahlen muss, damit sich die BBL den 85. Mitarbeiter anstellen kann. Der Tweet ist übrigens in der Zwischenzeit schon wieder gelöscht. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen für irgendwas ist. Aber das hörte sich für mich so an, als würden die Ulmer dann, als wären die nicht so richtig scharf drauf. Berlin haben wir thematisiert, München vielleicht mit der Option, dann im nächsten Jahr im SAP-Garden das Ganze zu machen. Und Bamberg würde da noch übrig bleiben.
Wenn die finanziellen Rahmenbedingungen passen, also.
Genau. Wenn man da nicht noch draufzahlen muss, denn die Bamberger sind nicht ganz so super gut situiert wie vielleicht die anderen drei. In diesem Top 4. Okay, ich glaube, wir können hier keine klare Antwort geben. Da würden wir auch nur irgendwo uns reinsetzen. Unsere Chance liegt bei 25%, dass wir richtig liegen. Vor Weihnachten soll es ja noch verkündet werden. Wir haben auf jeden Fall euch Pros und Kontras zu den einzelnen Standorten geliefert und sind dann sehr gespannt, wo das Top 4 hingehen soll. Sollten wir davor schon mal irgendwas erfahren, dann werden wir das natürlich mit euch über die sozialen Medien teilen. Ja, Robert, dann hätten wir den Pokal eingetütet im Viertelfinale. Halbfinale geht dann weiter. 17. und 18. ist dann eben das Top 4. Die vier Teams kennen wir. Wir können vielleicht auch noch mal ganz kurz die Begegnungen sagen. Das haben wir das schon? Ja, klar. Bamberg-Bayern haben wir schon aufgeführt. Damit ist auch klar, dass Alba gegen Ulm spielt.
Das ist ein super interessantes Halbfinale.
Brutal, brutal. Und ich glaube, wir tun gut daran, jetzt noch keine Vorhersagen dafür zu machen, sondern das Ganze dann in der Woche vor dem Pokal. Denn wer bis dahin fit ist, wer sich gerade erholen muss oder wer verletzt ist, spielt eine riesengroße Rolle und hat natürlich noch die Tagesform dazu. Da werden wir euch dann aber nochmal mit ein paar Sonderfolgen auch versorgen, dann zum Thema Pokal. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, hört euch unsere vergangene Folge an mit Henning Harnisch zum Tag der Bildung. Da haben wir nämlich einmal beleuchtet, was Alba Berlin eigentlich aktuell da so im Jugendbereich macht, warum die nicht alles in den Profibereich pumpen und was das auch der Gesellschaft alles bringt. Wie gesagt, im Zwiegespräch mit Henning Harnisch. Super interessantes Interview geworden. Und dann können wir euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir euch in der kommenden Woche dann mit einer Driving Home for Christmas Folge, wie ihr das aus den letzten Jahren schon kennt, wieder verfolgen werden mit einem längeren Interview mit einem sehr bekannten Akteur des Basketballs. Da können wir auch schon mal ein bisschen Lust drauf machen. Also bleibt dran, abonniert uns gerne, lasst ein Follow da und schreibt uns gerne auf den sozialen Medien oder an podcast@big-basketball.de, wenn ihr Themen für uns habt, wenn ihr was diskutieren wollt oder sonst irgendwas. Sonderfolgen gibt es jetzt noch bis zum Jahresende auf jeden Fall. Einige, da seid ihr mehrfach die Woche bedient mit Podcast-Inhalten, dass wir euch da eine schöne Weihnachtszeit auch hier bei uns im Podcast machen können. Das war's. Robert, vielen Dank dir.
Danke dir.
Ducky, danke dir. Und dann gehen natürlich noch Grüße raus auf den Weihnachtsmarkt zu Ruppi und Will Christmas. Mal gucken, wie Will Christmas Weihnachten feiert. Das werdet ihr dann von Ruppi erfahren. Wir können ihn ja nächstes Mal fragen. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.